Wir hören einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja, liebe Schwestern und Brüder. Aus dem 62. Kapitel ab Vers 6, ich lese nach der Zürcher Bibel, Jesaja 62 ab Vers 6. Auf deinen Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter eingesetzt, den ganzen Tag und die ganze Nacht, niemals schweigen sie. Die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er es fest gründet und bis er Jerusalem ruhmreich macht auf der Erde. Der Herr hat geschworen mit seiner Rechten und mit seinem starken Arm: Ich werde dein Korn nicht mehr deinen Feinden als Speise geben, und Fremde werden deinen Wein nicht trinken, um den du dich abgemüht hast. Sondern die es ernten, sollen es essen und den Herrn loben, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Zieht hin durch die Tore. Räumt meinem Volk den Weg frei, legt die Straße an, legt sie an, befreit sie von Steinen, richtet den Völkern ein Feldzeichen auf. Seht, bis ans Ende der Erde lässt der Herr es hören. Sagt der Tochter Zion: Sieh, dein Heil kommt. Sieh, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung zieht vor ihm her. Dann wird man sie nennen: Heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und du wirst genannt werden: Gesuchte, nie mehr verlassene Stadt. Liebe Gemeinde, I have a dream. Ich habe einen Traum. So beginnt die große Rede eines großen Baptisten, Martin Luther King. Ein Traum einer besseren Zukunft für Farbige in den USA? Eigentlich nicht. Eigentlich der Traum einer besseren Zukunft für alle Menschen in den USA. Euer Korn sollen nicht mehr Feinde essen. So beginnt der große Traum des Allmächtigen, jedenfalls in den Worten seines Propheten Jesaja, der Traum von einer besseren Zukunft für seine Stadt Jerusalem und sein Volk Israel. Nein, einer besseren Zukunft für die ganze Welt und alle Völker. Traumhaft. Die Wirklichkeit ist eher zum Heulen. Was Jesaja vor Augen steht, das ist die Situation nach dem babylonischen Exil. Die gute Nachricht ist, es dürften einige nach Hause zurückkehren. Das heißt, es dürften alle nach Hause zurückkehren, welche von Juda, aber lange nicht alle sind auch gekommen. Die schlechte Nachricht ist, dass das Land und die Stadt noch geprägt sind vom Krieg, von der Besatzung, von der Vertreibung. Jerusalem liegt in Trümmern und der Aufbau geht nur schleppend voran. Von der Macht und der Herrlichkeit des Reiches von David und Salomo, da ist so gut wie nichts geblieben. Im März des Jahres 515 vor Christus, da ist immerhin ein Tempel fertig, ein sehr bescheidener Bau. Aber immerhin, sie können wieder Gottesdienst feiern, aber man hört wohl eher Klagelieder im Gottesdienst. Die Heimgekehrten hadern mit ihrem Gott. Sie klagen und weinen noch immer wie an den Wassern zu Babel. Könnte Gott nicht ein bisschen helfen, dass es besser wird? Gern auch ein bisschen mehr. Hatte er nicht versprochen, sich um Israel, um Juda, um Jerusalem zu kümmern? Und wie sieht's nun aus? Und die Frage stellt sich bis heute, denke ich. Am 11. April 1909 wurde die Stadt Tel Aviv gegründet. Der Name der Stadt, seit dem Propheten Ezekiel verbunden mit der Hoffnung der Juden auf Rückkehr in ihr Land. Am 14. Mai 1948 kam es zur Gründung des modernen Staates Israel, fast 2000 Jahre nach der Vertreibung durch die Römer, die außerdem ein Verbot erlassen haben, dass Juden Jerusalem nicht mehr sollten betreten. Aber am 14. Mai 1948 wird ein neuer Staat Israel gegründet, beschlossen von den Vereinten Nationen, von den Völkern der Welt also, am 29. November 1947, in großer Einmütigkeit, unter dem Eindruck des Holocaust. Beschlossen wurde die Aufteilung des Landes in einen jüdischen und einen arabischen Teil. Und Jerusalem sollte eine internationale Stadt, eine Stadt für alle Völker werden. Dem stimmten die Juden zu. Die Araber lehnten ab. Die Araber dachten, sie könnten mit Gewalt ihre Interessen durchsetzen und die Gründung eines jüdischen Staates verhindern. Es kam anders. Und ich denke, wir dürfen schon glauben, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hier seine Hand im Spiel hatte. Und man darf davon träumen, was für ein Zeugnis für die Welt es hätte werden können, wenn im Heiligen Land Juden und Araber friedlich miteinander gelebt hätten und ein Beispiel hätten werden können für die Welt. Aber es setzt sich eben nicht immer Gottes Wille durch in dieser Welt, Gott sei es geklagt. Und manchmal hat man den Eindruck, dass Gott sich ganz zurückgezogen hat und dass er wegschaut. Kein Wunder. Im Heiligen Land wütet der Böse stattdessen besonders heftig und die Solidarität der Völker der Welt mit Israel lässt auch immer schnell nach. Nach dem 7. Oktober 23 waren alle wieder auf der Seite Israels. Lang hat es nicht gedauert. Das soll aber kein Grund sein, den Traum zu vergessen. Stattdessen muss man sich immer wieder erinnern und erinnern lassen. Eine bessere Welt ist möglich, das darf man nicht vergessen. Und es beginnt damit, dass man den erinnert, der nicht nur träumen, sondern Träume auch wahr werden lassen kann. Und immerhin ist es sein ganz eigener, Gottes ureigenster Traum. Und darum die Wächter auf den Mauern Jerusalems, vom Propheten eingesetzt, von Gott selber, seine Engel, genau kann man das nicht sagen, aber was sie sagen, das steht fest. Sie erinnern Gott an Jerusalem, an seine Verheißungen, an seinen Bund. Keine Ruhe sollen sie sich gönnen. Und atemberaubend, wie ich finde, auch Gott keine Ruhe gönnen. Ich denke an das Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hat von dem Mann, der nachts Brot für seine Kinder braucht, zu seinem Freund geht, der schläft aber schon, er weckt ihn, er pocht an die Tür, er hört nicht auf, dann steht der Freund auf, weil er endlich seine Ruhe haben will und gibt ihm, was er braucht. Und Jesus sagt, so sollen wir Gott bitten. So sollen wir Gott bitten. Bittet, so wird euch gegeben, sagt Jesus. Man darf so mit Gott umgehen. Ja, man muss es sogar. Und wenn man Gott wirklich liebt, wenn man Gott wirklich liebt und nicht nur glaubt, dass es ihn gibt, das tut der Teufel auch, ne? Wenn man Gott wirklich liebt, dann tut man das auch. Dann hört man nicht auf, Gott in den Ohren zu liegen. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, sagt Jesus. Und das ist die Quelle der Freude in allem Leid. Gottes Wort. Gottes Wort der Liebe und des Lebens, der Zukunft und der Hoffnung, dieses Kontrastprogramm zu allem, was ist in der Welt. All die Fakten und Mächte und Zwänge, denen wir uns gegenübersehen, da machst du nichts, sagen wir schnell. An der Wirklichkeit dieser Welt kann man verzweifeln. Aber Gott sei es geklagt. Gott sei es geklagt, und in dieser Klage, liebe Schwestern und Brüder, steckt schon die Wende. Am Ende wird doch alles gut. Nicht, weil wir Menschen es doch noch auf die Reihe kriegen, das werden wir nicht. Aber weil Gott sein Wort nicht vergisst und seine Verheißungen wahrmachen wird. Offenbarung 21 haben wir gehört. Welche Zukunft Jerusalem hat, welche Bedeutung für die Welt, das geht ja weit über unser Verstehen. Aber es wird kommen, Jerusalem wird kommen, Gott wird es ganz neu uns schenken, ein Bild für die neue Welt Gottes, mit unserem Verstand nicht zu fassen. Und wir können das auch nicht ins Werk setzen, nicht im Jerusalem von heute, nicht in der Welt von heute, Gott selber muss das tun. Aber dem müssen wir nicht tatenlos zusehen. Wir sollen nicht tatenlos bleiben, nicht die Hände in den Schoß legen, sondern zum Himmel erheben. Den Weg für Gottes neue Welt bereiten, sein Kommen erbitten mit unseren Gebeten. Ja, Gott erinnern an sein Wort und nicht damit aufhören. Vor vielen Jahrzehnten schon, in unserer kleinen Kirche in Merkstein hat mal jemand zu diesem Anlass gepredigt, und einen Satz aus dieser Predigt habe ich mir gemerkt bis heute. Er sagte, wenn Frieden ist in Jerusalem, dann ist der Messias da. Dann werden wir im Himmel sein. Bis dahin wollen wir nicht aufhören, um Frieden zu bitten. Für Jerusalem und für die Welt. Bis dahin wollen wir nicht aufhören, den Frieden zu tun, liebe Schwestern und Brüder, wo immer wir können, und uns nicht abhalten lassen, weder von dem Wenigen, das wir tun können. Immer schnell der Gedanke, ach, was bringt das schon? Ne? Das bisschen, was ich tun kann, was bringt das schon? Tropfen auf einen heißen Stein. Der kühlt aber auch, liebe Schwestern und Brüder. Wir wollen uns nicht abhalten von dem Vielen, das wir nicht tun können. So groß die Aufgabe, so aussichtslos, dann lassen wir es lieber ganz bleiben? Heulen mit den Wölfen, oder wie? Nein. Tun wir einfach das, was uns möglich ist, im Vertrauen darauf, dass Gott etwas daraus machen wird und es vollenden wird zu seiner Zeit. Ich habe ja im Gemeindeinfo in der Telegram-Gruppe euch auch einen Link gepostet zu einer Homepage zum Zelt der Nationen. Ich hoffe, ihr habt euch das mal angeschaut. Evangelische Christen, Araber, die sich zwischen allen Stühlen befinden und sich weigern, Feinde zu sein. So ist ihr Motto. Die für Frieden und Versöhnung arbeiten, gegen die Behörden des Staates, die behaupten, das Land gehöre ihnen nicht, obwohl sie es beweisen können, dass es ihnen gehört. Gegen die Gewalt der jüdischen Siedler, die sie inzwischen umzingelt haben, die sich nicht davor scheuen, Bäume abzuholzen, Sachen kaputt zu machen, handgreiflich zu werden. Und natürlich auch gegen das Misstrauen von Moslems, weil sie Christen sind. Christen, die im Heiligen Land dafür leben, dass Jesus nicht vergessen wird im Heiligen Land und nicht seine Botschaft des Friedens. Wer hat Anspruch auf das Land? Jesus sagt, selig die Gewaltlosen, denn ihnen soll das Land gehören. Selig die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen. So spricht Jesus, liebe Schwestern und Brüder, so spricht Gott. Gott ist kein Nationalist, auch kein Jüdischer. Alle Völker sind Gottes Völker. Und über vielen Synagogen steht ja auch dieser Satz aus dem Propheten Jesaja: Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Jemand sagte mal, Christentum sei Judentum für alle Völker. Und da ist auch was dran. Jedenfalls sendet Jesus seine Boten zu allen Völkern mit der Botschaft von Frieden und Versöhnung. Eine Botschaft, die nicht nur irgendwie spirituell oder innerlich gilt, wie es oft verdreht wurde, sondern Jesus will, dass wir tun, was er sagt. Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Tut, was ich sage. Lebt den Frieden Gottes. Eine Botschaft, die gelebtes Leben sein soll. Und wenn der Fürst dieser Welt sich auch mit allen Kräften dagegen wehrt und anscheinend viel mehr Gläubige findet als Jesus. Noch immer treibt der Blick aufs heilige Land und die heilige Stadt einem die Tränen in die Augen. Ein Grund dafür, dass Juden glauben, Jesus könne nicht der Messias sein, denn es ist ja noch kein Friede in Jerusalem. Aber wenn wir glauben, dass Jesus der Christus ist, also der Messias, der von Gott versprochene Retter, dann wissen wir, dass Gott angefangen hat, alles zu ändern. Und solange das himmlische Jerusalem noch nicht bei uns angekommen ist, wollen wir mit der Botschaft von Jesus, dem Christus, immer wieder hinausgehen in diese Welt und einladen, hineinzukommen. Heute schon Himmelsbürger zu werden, auch wenn wir damit quasi noch im Exil sind. Aber mit uns zu hoffen auf das kommende Jerusalem aus dem Himmel, auch hier in Übach-Palenberg. Wenn es nach Gottes Willen geht, werden es nie genug sein, solange auch nur noch einer draußen steht. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe, und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sagt Jesus. Das Ende der Welt ist der Anfang des Himmels. So wünschen sich Juden jedes Jahr zum Passafest, dass sie es nächstes Jahr in Jerusalem feiern mögen. Und so können auch wir uns wünschen, übers Jahr im himmlischen Jerusalem zu sein und die Hoffnung darauf wachhalten, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Für uns, für Israel und für die ganze Welt. Und bis dahin, liebe Schwestern und Brüder, wollen wir beten, zur Ehre Gottes leben und einladen zu Gott in Jesus Christus. Amen. Amen.